Kategorie 1 bin, also weil ich unmittelbaren Kontakt hatte und jetzt für 2 Wochen in Quarantäne muss. Das ist bis einschließlich 25. November. Bis dahin werde ich mich hier in meinem Arbeitszimmer aufhalten und meine Arbeit weitestgehend von hier aus machen, was durchaus auch möglich ist, via Zoom, so auch jetzt diese Predigt und andere Dinge. Ja, und so werde ich euch jetzt von hier aus die Predigt halten und liefern. Stellt euch vor, ein Geschäftsführer veruntreut über Jahre Gelder seiner Firma. Irgendwann schwärzt ihn jemand bei seinem Chef an. Vielleicht ein Neider in der Firma oder auch ein aufrichtiger Buchhalter, dem Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung aufgefallen sind. Der Chef ist empört und ruft seinen Geschäftsführer zu sich, stellt ihn zur Rede: Ich habe gehört, du veruntreust Gelder meiner Firma. Ich verlange eine Abrechnung von dir. Und dann bist du entlassen. Und jetzt stellt euch vor, was dieser Geschäftsführer tut, um seine Haut zu retten. Er frisiert nicht die Zahlen. Er versucht auch nicht, sich irgendwie zu entschuldigen oder rauszureden oder anzubieten, den finanziellen Schaden wieder gut zu machen. Der Geschäftsführer hat realisiert, dass er in einer ausweglosen Lage steckt. Er ist entlassen. Und er weiß genau, ich habe keine Chance. Das Spiel ist aus. Und nun überlegt er, wie er nach seiner Kündigung finanziell überleben könnte. Mit dieser Kündigung in der Tasche ist seine Laufbahn als Geschäftsführer beendet. Körperlich arbeiten war noch nie so sein Ding und für Hartz IV ist er sich zu stolz. Er nutzt jetzt das, was er gut kann, nämlich denken. Er ist klug. Er setzt sich ans Telefon, vereinbart Treffen mit Geschäftsleuten, die seiner Firma Geld schulden. Zum ersten sagt er: Wie viel Geld schulden Sie meiner Firma? 100.000, antwortet er. Okay, dann füllen Sie dieses Formular aus, sind nur noch 50.000. Beim nächsten fragt er auch: Wie viel Geld schulden Sie eigentlich meinem Chef? 50.000 war die Antwort. Okay, machen wir 30.000 draus. Und so trifft er sich nach und nach mit den Schuldnern seiner Firma. Und so macht er sich Freunde, die ihm zur Dankbarkeit verpflichtet sind, wenn er dann auf der Straße steht. Mehr noch, er hat die Schuldner in der Hand. Sie sind ihm durch diese großzügigen Nachlässe mehr als eine Gefälligkeit schuldig. Und so sichert sich dieser raffinierte Geschäftsführer seine Zukunft ab. Warum erzähle ich das? Der eigentliche Höhepunkt dieser Geschichte kommt erst noch. Jesus hat nämlich diesen Wirtschaftskrimi sich ausgedacht. Und Jesus findet dieses betrügerische Verhalten richtig gut. Diese wirklich provokante Geschichte steht im Lukasevangelium Kapitel 16. Und jetzt mache ich mal die PowerPoint an und ich hoffe, ihr könnt sie auch gleich sehen. So, und ich mache mich hier noch ein bisschen größer. Lukas 16. Dann wandte sich Jesus seinen Jüngern zu. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm angeklagt, er würde sein Vermögen verschwenden. Sein Herr stellte ihn zur Rede: Was muss ich von dir hören? Leg die Abrechnung über deine Arbeit vor, du wirst nicht länger mein Verwalter sein. Der Verwalter sagte sich: Was soll ich machen, wenn mein Herr mir die Verwaltung abnimmt? Für schwere Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Doch jetzt weiß ich, was ich tun muss, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich entlassen werde. Er rief nacheinander alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel schuldest du meinem Herrn? Fragte er den ersten. 100 Fass Olivenöl, sagte dieser. Hier ist ein Schuldschein, sagte der Verwalter. Setz dich hin und schreib 50. Dann fragte er den nächsten: Und du, wie viel Schulden hast du? 500 Sack Weizen, antwortete der. Hier ist ein Schuldschein, sagte der Verwalter. Setz dich hin und schreib 400. Und dann lobte der Herr den unehrlichen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn, sagte er, Die Menschen dieser Welt sind klüger im Umgang miteinander als die Menschen des Lichts. Das ist schon ein krasses Gleichnis. Was will Jesus damit sagen? Warum lobt er ausdrücklich das Verhalten des betrügerischen Geschäftsführers? Und warum hat er sich dieses Gleichnis überhaupt ausgedacht? Könnte man den springenden Punkt des Gleichnisses nicht anders auf den Punkt bringen? Warum provoziert Jesus so? Jesus lobt hier ausdrücklich das kriminelle Verhalten des Geschäftsmanns. Und vielleicht hat er dabei sogar ein bisschen gegrinst und gesagt, Leute, ihr kennt das doch. So macht das die Welt. Und wie klug seid ihr eigentlich? Jesus bringt es auf den Punkt. Der Punkt ist die Klugheit des Verwalters. Wobei wir genau hinsehen müssen, was Jesus hier lobt. Jesus lobt den Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Er lobt nicht den Betrug. Der springende Punkt in diesem Gleichnis ist das kluge Verhalten in einer existenziellen Krise. Jesus lobt das kluge Verhalten in einer existenziellen Krise. Der Verwalter steht kurz vor seinem Ruin. Und mit seinem klugen und weitsichtigen Verhalten sichert er sich für seine Zukunft ab. Der Wochenspruch für die kommende Woche zeigt uns den Horizont, in dem dieses Gleichnis sich bewegt. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. 2. Korinther 10, Vers A. Jesus profitiert also mit diesem Gleichnis, weil er den Ernst der Lage deutlich machen will. Wir befinden uns wie der Verwalter in einer existenziellen Krise. Wir werden alle vor Gott zur Verantwortung gezogen. Einmal wird alles offenbar werden vor dem Richterstuhl Gottes. Es wird alles offenbar werden, so wie die geheimen Machenschaften dieses Verwalters irgendwann aufgeflogen sind. Spätestens am letzten Gerichtstag fliegt alles auf. Das ist einerseits bedrohlich, andererseits aber auch gut zu wissen. Denn es ist eine schreckliche Vorstellung, wenn alle geheimen Machenschaften hinter den großen und kleinen Kulissen dieser Welt nie aufgedeckt würden. Wenn alles Böse, was Kindern in verdunkelten Schlafzimmern oder Gartenlauben angetan wird, nie ans Licht kommt und perverse Täter nicht ihre gerechte Strafe bekommen. Es wäre eine schreckliche Vorstellung, wenn alles Unrecht auf dieser Welt nie zur Sprache käme, wenn all die Lügen der Politiker nicht aufgedeckt würden. Unser Herz und unser Gewissen schreit nach Gerechtigkeit. Gott hat uns so angelegt, dass wir Unrecht wahrnehmen. Das zeigt uns, dass wir gegenüber Gottes sind, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Jeder Mensch nimmt Unrecht wahr. Selbst wenn es objektiv kein Unrecht ist, fühlt man sich doch oft Unrecht behandelt, weil man dadurch Nachteile hat. Selbst Betrüger können sich Unrecht behandelt fühlen und vehement Gerechtigkeit einfordern. Es ist der Geist der Lüge, der uns für unsere eigene Schuld blind macht. Wir aber sehr genau das Unrecht bei den anderen in der Welt wahrnehmen. Und mit unserem Schrei nach Gerechtigkeit klagen wir letztlich uns selbst an. Mit unserem Verhalten, mit unserem Verlangen nach Gerechtigkeit geben wir indirekt Gott Recht, wenn am Ende des Tages alle Menschen zur Rechenschaft ziehen wird. Das letzte Gericht wird kommen. Da ist die Bibel sehr eindeutig. Zum Beispiel Hebräer 9, 27 steht: Jeder Mensch ist dazu bestimmt, dass er einmal sterben muss und dann vor das Gericht Gottes gestellt wird. Das ist unsere Situation. Und deswegen provoziert Jesus hier so in diesem Gleichnis. Wir müssen aufwachen und erkennen, in welcher aussichtslosen Lage wir stecken, wie diese Verwalter. Unser Verhalten ist Gott bekannt. Eines Tages wird abgerechnet. Und das Dramatische an dieser Lage ist, dass wir keine Chance mehr haben. Der Verwalter wird entlassen, er fliegt definitiv raus. Die Abrechnung ist nur noch Formsache. Und es gibt keine Entschuldigung für sein Verhalten. Der Verwalter schätzt seine Lage sehr realistisch ein. Und das hebt Jesus in diesem Gleichnis hervor. Es geht darum, dass wir unsere Lage vor Gott realistisch einschätzen. Wir dürfen uns nichts vormachen. Jeder ist ja irgendwie schuldig, sagt man. Ja, wenn ich mit 40 durch die 30er-Zone fahre und geblitzt werde, dann kann ich mich nicht herausreden, weil andere mit 120 durch Baustellen brettern. Fehlverhalten ist Fehlverhalten. Sünde ist Sünde, egal wie groß oder wie klein. Und Gott duldet bei sich keine Sünde. Da bleibt nur eine Konsequenz: Entlassung. Diese Lage müssen wir ganz realistisch einschätzen. Aber es gibt ein wichtiges Detail in diesem Gleichnis. Dem Verwalter bleibt noch etwas Zeit zum Handeln. Leg deine Abrechnung für die Arbeit vor, fordert der Chef. Der Verwalter hat also noch etwas Zeit bis zur Abrechnung. Und dieses knappe Zeitfenster nutzt er genial aus. Er schätzt also seine Lage realistisch ein und sagt sich, ich bin am Ende. Aber ich habe eine Idee, was ich tun muss, damit ich am Ende nicht auf der Straße stehe. Er weiß genau, aus eigener Kraft kann er sich nicht mehr retten. Und jetzt sorgt er raffiniert dafür, dass er eine abgesicherte Zukunft hat. Eine weitere Botschaft dieses Gleichnisses lautet daher: Nutze die Zeit, die dir bis zum Gericht verbleibt. Nutze die Zeit, die dir bis zum Gericht verbleibt. Die erste Botschaft war: Nimm deine Lage realistisch wahr. Und die zweite, die leitet sich daraus ab: Nutze die Zeit, bis du dich einmal vor Gott verantworten wirst. Und nutze die Zeit so, dass du dann abgesichert bist. Das kluge Verhalten, das Jesus hier lobt, ist nicht der Betrug, sondern das weitsichtige Handeln. Der Verwalter hat erkannt: Am Tag der Rechenschaft muss ich mein Haus bestellt haben, damit ich darüber hinaus eine Lebensperspektive habe. Darum geht es, um eine Perspektive über das Gericht hinaus. Auf unser Leben übertragen bedeutet das: Bin ich vorbereitet, um dem Weltgericht entgegenzugehen? Oder muss ich mein Haus noch bestellen, indem ich Jesus meine Schuld bekenne und seinen Tod am Kreuz für mich in Anspruch nehme? Oder mit Psalm 90 formuliert: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Im Blick darauf, dass wir einmal sterben werden und wir uns dann vor Gott verantworten müssen, ist Klugheit gefragt. Klug ist, wer erkennt, dass er auf Hilfe angewiesen ist und alleine verloren ist. Und Jesus bietet uns Rettung und Hilfe an. Johannes 3. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch den Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Der Verwalter im Gleichnis war bereits verurteilt. Er war so gut wie entlassen. Aber er war weitsichtig und klug, dass er sich Rettung organisiert hat. Und Jesus bietet uns diese Rettung an im Gericht. Wer an ihn glaubt, der wird im Gericht nicht verurteilt. Schwierige Texte der Bibel erklären sich, indem wir den größeren Zusammenhang ansehen. Lukas 16 kommt nach Lukas 15, logisch. Lukas 15 ist neben der Weihnachtsgeschichte vermutlich das bekannteste Kapitel des Lukas-Evangeliums. Lukas 16 dagegen ist weniger bekannt, aber nicht weniger wichtig. Beide Kapitel sind wichtig, weil beide etwas Wesentliches über Gott aussagen. In Lukas 15 stehen die Gleichnisse vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und als Höhepunkt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn gibt es einen entscheidenden Wendepunkt. Und dieser Wendepunkt entspricht genau dem Wendepunkt bei dem Geistesblitz des Verwalters. Denn auch da, nach dem Geistesblitz des Verwalters, hat er einen Wendepunkt eingeleitet. Ihm ging im Anblick seiner existenziellen Krise ein Licht auf. Jetzt weiß ich, was ich tun muss, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen. Und der verlorene Sohn kam im Angesicht seiner katastrophalen Lage zu der Einsicht, ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. In beiden Gleichnissen geht der Hauptperson ein Licht auf. Sie bekommen plötzlich Durchblick und treffen eine Entscheidung. Gottes Geist schenkt auch uns solche Momente, in denen uns ein Licht aufgeht. Dann wird uns unsere Lage bewusst. Wir erkennen, wo wir uns befinden, wie es um uns steht. Hoffnungslos verloren. Weit weg vom Vater. Und dann zeigt uns der Heilige Geist, was zu tun ist. Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und dann ging er los. Er hat es getan. Er hat sich aufgerafft. Und er ging wirklich zurück zum Vater. Auch der Verwalter nahm sein Leben in die Hand. Er wurde aktiv. Der Vater im Gleichnis nahm den Sohn wieder auf und sagte, mein Sohn war tot und jetzt ist er ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. In Lukas 15 und 16 geht es um Leben und Tod. Nehmt euch heute mal die Zeit und lest beide Kapitel. In Lukas 15 wird uns Gott als der liebende Vater vorgestellt, der eine Sehnsucht danach hat, dass seine Kinder gefunden und heimkommen. In Lukas 16 sehen wir Gott als den kommenden Richter, vor dem sich einmal alle Menschen verantworten müssen. Beide Aspekte gehören zu Gott. Lukas 15, der liebevolle Vater, der wartet auf seine Kinder, aber auch der Richter, der am Ende der Zeit alle Menschen zur Verantwortung ziehen wird. Und wir lesen, was angesichts dieser Lage zu tun ist. Dabei hilft uns wiederum ein Blick zurück ins Kapitel 15. Da heißt es über den Vater, als er aber noch fern war, also der Sohn, sah ihn sein Vater kommen und er wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche und nächste Woche sehr inspirierende Impulsabende mit meinem Namensvetter Reinhard Weber. Und ich verabschiede mich von euch an dieser Stelle bis zum nächsten Sonntag. Und zu Hause bin ich natürlich gerne per Telefon zu erreichen.